Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Es gibt eine Diskussion, die finden Sie in fast allen Gemeinden. Und wie heißt die? Wie soll der richtige Gottesdienst aussehen? Allerdings wird eine Ergänzung vergessen, die aber immer in der Diskussion ist, damit wir uns wohlfühlen. Das ist doch oft die Basis, oder? Ich habe das jedenfalls schon oft erlebt. Wo immer ich war, auch mal zu Gast, gab es irgendwo am Rand diese Diskussion. Wie sieht der richtige, der zielorientierte, der Gottesdienst aus, der die Menschen erreicht, der die Menschen glücklich macht und so weiter? Aber die Frage ist ja erst einmal nicht die, wie wird unser Geschmack befriedigt, sondern solange wir von Gottesdienst reden, reden wir doch von einer Veranstaltung, die zuerst Gott gefallen sollte. Das ist doch das erste Kriterium. Wie gefällt der Gottesdienst Gott? Die Frage wird nicht diskutiert, aber das ist die eigentliche. Denn schließlich wollen wir doch seine Gegenwart im Gottesdienst erfahren. Es geht doch um ihn und seine Präsenz, da muss es ihm doch auch gefallen. Also, das ist ein Zusammenhang. Ich habe das mal erlebt in einem Kloster. Da hat Gott zu mir gesprochen. Da bin ich früh wach geworden, zwar um 5 rum, und da sehe ich in so einer Kapelle Licht. Gehe ich dahin, wo das Licht brennt, und da sehe ich einen Gottesdienst. Der bestand nur aus einer einzigen Nonne. Keine Zuhörer, also keine, die dabei waren, nur sie. Und die hat dort entsprechend ihrer Ordnung vermutlich ein Stundengebet vollzogen und hat das vor Gott gebracht. Mit den Psalmenlesungen, allem, was dazugehört. Und ich guckte heimlich durch so ein geöffnetes Fenster. Ich wollte ja noch nicht erkannt werden. Ich wollte auch nicht stören. Jedenfalls gucke ich da rein und da sehe ich ihr Gesicht. Und das Gesicht der Nonne zeigte mir, sie ist ganz für Gott da. Sie macht das nicht wegen den Leuten, nicht um irgendwen für jemanden attraktiv zu sein. Sie macht es für Gott. Und als ich dieses Gesicht der Nonne und das ganze Prozedere mir eine Weile anguckte, da merkte ich, das ist die Mitte und der Kern des Gottesdienstes. Da geht es zuerst um ihn und nicht um uns, auch nicht um unseren Geschmack. Man kann über alles reden, aber das ist nicht das Zentrum. Und warum sage ich das? Weil ja der Gottesdienst, der Sonntag heute Kantate heißt und letztlich geht es um die Musik im Gottesdienst. Welche Art von Musik machen wir im Gottesdienst? Es geht um die Ausrichtung dieser Veranstaltung. Und der Predigtext, den ich gleich lesen werde, der hat eine ganze Menge zu diesem Thema zu sagen. Und den finden wir im zweiten Buch Chronik, Kapitel 5. Und ich lese zunächst mal von dem Kapitel 5, die Verse 2 bis 14. Da steht Folgendes. Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im 7. Monat gefeiert wird, und es kamen alle Ältesten Israels und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war. Es brachten sie hinauf, die Priester und Leviten, aber der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die bei ihm vor der Lade versammelt war, opferten Schafe und Rinder so viel, dass es niemand zählen noch berechnen konnte. So brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihre Stätte, in den Chorraum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim, dass die Cherubim ihre Flügel ausbreiteten über die Stätte der Lade. Und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Die Stangen aber waren so lang, dass man ihre Enden vor dem Chorraum in der Tempelhalle sah, aber von außen sah man sie nicht. Und sie war dort bis auf diesen Tag. Und es war nichts in der Lade außer den zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit Israel geschlossen hatte, als sie aus Ägypten zogen. Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum, denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne dass sie sich an die Ordnungen hielten. Und alle Leviten und Sänger waren nämlich Asaf, Heman und Jedutun und ihre Söhne und Brüder. Angetan mit feiner Leinwand standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken den Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, es kommt ein Zitat, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Womit haben wir es hier zu tun? Natürlich mit der Einweihung des salomonischen Tempels, des ersten Tempels, der auf dem Zion jemals stand. Es war ein bedeutsames Ereignis. Wenn man sich den größeren Textzusammenhang anguckt, dann merkt man, dass dieses ganze Ereignis, also sprich der ganze Gottesdienst, mindestens aus drei Teilen bestand. Unser Text bildet den ersten Teil ab. Das erste ist also die Überführung der Lade an ihren Ort ins Allerheiligste. Der zweite Teil war dann Salomos Predigt. Und der dritte Teil war sein priesterliches Gebet an dieser Stelle. Das alles nennen wir Gottesdienst. Alles das ist die Mutter des Gottesdienstes. Ich fange mal an, den Text ein bisschen zu erhellen. Also, Gottesdienst, die festliche Versammlung, kann man sagen. In den ersten Versen wird uns erstmal nur beschrieben, dass im Grunde genommen die Verantwortlichen des Volkes, weil da oben nicht alle Platz hatten, es konnten jetzt nicht so viele da kommen, dass alle in eine Kirche passen. Der Tempel war ja relativ klein verglichen mit unseren Kathedralen. Da passten nicht so viele Leute hin. Aber sie haben gesagt, das ganze Volk soll bei diesem Ereignis gegenwärtig sein, und da haben sie die Verantwortlichen rausgeholt. Also die Leiterschaft, die das ganze Volk sozusagen vertreten hat. Aber was heißt das? Das heißt, im Gottesdienst soll sich die ganze Gemeinde versammeln. Und zwar um Gottes Willen. Nicht, weil wir eine Tradition haben, der wir irgendwie verpflichtet sind. Die Tradition ist nur eine Hilfe, das eigentliche Anliegen umzusetzen. Aber es geht hier darum, dass Gott uns sehen will. Gott will uns treffen. Und wo will er uns treffen? Natürlich kann er überall zu uns reden. Aber die Einweihung des Tempels sagt, es gibt ein Zentrum, eine Mitte, zu der alle Gläubigen hinkommen sollen. Und das ist die Versammlung in seiner Gegenwart. Deswegen ist es so wichtig, dass Christen verstehen, dass der Gottesdienst für ihr eigenes geistliches Leben eine Bedeutung hat. Weil Gott gibt dir nicht alles alleine und individuell, was du brauchst für dein Leben. Er gibt es dir aber in der Gemeinschaft der Glaubenden. Im Neuen Testament wird die Gemeinde als was bezeichnet? Der Tempel des Heiligen Geistes. Also sprich, es sind lebendige Mauern und in der Mitte der Heilige Geist. So. Der Gottesdienst spielt eine Rolle für das Zentrum unseres Glaubens. Die gemeinsame Suche nach Gott, die Anbetung, spielt eine Rolle, die du durch alles, was du individuell machst, nicht ersetzen kannst. Unmöglich. Habe ich also Defizite in meinem Leben, suche ich die Gemeinschaft, suche ich einen Gottesdienst. Also die Frage ist ja immer, was ist das Urbild eines Gottesdienstes? Wo haben die Christen die Idee vom Gottesdienst überhaupt hergeholt? Die Antwort ist eine zweifache, vom Tempel und von der Synagoge. Die Synagogen sind entstanden, als der Tempel zerstört war und sind sozusagen der kleine Tempel. Also wir haben ja im Rahmen der jüdischen Woche die schöne neue Synagoge in Magdeburg immer mal besuchen dürfen. Die ist auch klein, nicht mit ihrer früheren Vorgängerin. Und dort ist es so, die Torarollen sind in einer Art Schrank im Zentrum, also in der Mitte, wo bei uns das Kreuz hängt, vorne, sind im jüdischen synagogalen Gottesdienst die Torarollen untergebracht. Und die Anwesenheit der Torarollen macht die Heiligkeit des Raumes aus. Und der Schrank, wo die sozusagen untergebracht sind, heißt übersetzt heilige Lade. So wie Mose die 10 Gebote, die stehen jetzt mal als Sinnbild für die ganze Heilige Schrift. Es war noch nicht alles geschrieben zu der Zeit. Also wie die 10 Gebote als Kern der Tora und damit als Gesamtheit der Heiligen Schrift in der Lade, also am Ort der größten Gegenwart Gottes gelagert wurden. Das ist dort aufbewahrt worden und das sagen sie, wir holen das Wort Gottes aus der Lade, dem Schemel seiner Füße. Also wir holen das Wort Gottes aus seiner unmittelbaren Gegenwart heraus. Und seine Verlesung ist jetzt nicht nur irgendeine Tradition, sondern da spricht Gott. In der Verlesung spricht Gott. Und deswegen hat es mich nicht überrascht, als ich verschiedene Zeugnisse hörte, dass es Menschen gibt, die bei der Verlesung der Heiligen Schrift ohne Kommentar, ohne Predigt, nur durch das Hören der eigentlichen Worte zum Glauben gekommen sind. Da sind sie Gott begegnet. Und ich habe jemanden gehört, der hat gesagt, der Klang der Worte, also man kann sagen, die Persönlichkeit, die hinter den Worten steckt, ist Liebe. Das ist das Entscheidende. Also das Wort Gottes kommt aus der Gegenwart Gottes und in seiner Verlesung wird die Gegenwart Gottes in unser Herz hineingeräumt. Mindestens klopft sie dort an und bittet um Aufnahme. Und nun ist es so, dass die kirchlichen Gottesdienste ja verschieden aussehen. Es gibt dann so die Frage, zum Beispiel gibt es ja in der katholischen Kirche Priester. Warum heißt der Pfarrer dort Priester? Weil sie sich am Tempelgottesdienst orientieren. Und weil sie sagen, die hatten Priester und im Neuen Testament haben wir auch Priester. Jetzt ist die Frage unter den einzelnen Kirchen, was nehmen wir 1:1 vom Alten Testament ins Neue rüber und was hat sich geändert im Neuen Testament? Die Frage, die wird ein bisschen verschieden beantwortet und deswegen haben wir verschiedene Gottesdienste. Aber Christus ist immer das Zentrum und die Mitte. Und die Lade, die steht für Christus. Denn in Römer 4, Vers 25 wird er selbst Christus mit dem Sühnedeckel verglichen, der auf der Lade ist. Römer 4, 25. Das heißt, das Hereinbringen der Lade heißt ja auch, die Zeit der Wüstenwanderung ist zu Ende. Gott, die heilige Lade bekommt einen festen Ort, einen festen Platz. Gott wohnt auf dem Zion. Das begann mit dem ersten Tempel. Und bis heute pilgern die Juden an die Stelle, wo sie der Lade am nächsten sind. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen, wo das genau ist. Und beten zu dem Gott, weil sie sagen, er ist immer noch präsent, auch wenn der Tempel im Augenblick nicht steht. Rechnen Sie mit der Gegenwart Gottes. Das heißt, das Wichtigste an einem Gottesdienst ist die Gegenwart Gottes und nicht unsere Wünsche. Natürlich darf man Wünsche haben, aber das ist nicht das Zentrum. Das Zentrum ist die Berührung von Gott. Und weil wir diese Berührung nur in der Gemeinschaft erfahren können und ich nicht alles in meinem Privatleben habe, was ich brauche für meinen Weg, für meinen geistlichen Weg durch die Woche, deswegen brauchen wir zwingend einen Gottesdienst. Jetzt wurden Opfer gebracht, also die Lade wurde sozusagen ganz langsam an ihren Ort der Bestimmung geführt, ins Allerheiligste. Und während dieser Prozedur wurden laufend Opfer gebracht. Das heißt übersetzt, beim Gottesdienst geht es um die Versöhnung mit Gott. Ich sehe das im Heiligen Abendmahl abgebildet in unserem Gottesdienst. Dort wird das Opfer Jesu Christi uns nicht nur vor Augen geführt, sondern wir werden eingeladen, mit unserem ganzen Leben in die Kraftwirkung des Blutes Jesu hineinzukommen. Mit unserem ganzen Leben in die Gegenwart Gottes hineinzutreten und alles, was stimmt oder auch was nicht stimmt, ihm zu bringen und zu sagen, Herr, hier bin ich, erfülle mich neu, verändere mich, führe mich. Oder was auch immer jetzt mein Anliegen ist. Zeige mir, welchen Weg du mit mir gehen willst. Die Priester tragen besondere Gewänder. Das ist der Ursprung der liturgischen Kleidung, die wir bis heute tragen. Dort kommt das her, vom Tempel. Man kann das noch gut an der Kleidung der orthodoxen Priester sehen. Die haben nämlich auch eine Art Turban. Das sieht verschieden aus von Kirche zu Kirche, aber alle haben dort eine Kopfbedeckung. Und das ist eine Aufnahme des Priester, der Priesterkleidung, des priesterlichen Kopfschmuckes, wie das in der Bibel heißt. Also auch dort kommt der Gottesdienst vom Tempel her. Das ist alles im Grunde das Tempelvorbild. Und warum ist das so? Wir sind ja als Christen wo eingepfropft in die jüdische Wurzel. Das heißt, deswegen dürfen wir uns nicht wundern, dass vieles jüdisch ist, was wir machen. Ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, ich war mal in der Synagoge und hat einer der Rabbiner dort gesagt, es ging um Psalmen, heute ist ja auch Kantate und Psalmenanbetung, sagte der, ihr gebraucht unsere Psalmen ohne Copyright zu bezahlen. Das heißt, ihr nehmt das, was eigentlich zu uns gehört und macht für euch was draus. Damit hat er uns eigentlich die Augen geöffnet, wie jüdisch, wie messianisch-jüdisch eigentlich unsere Wurzel ist, die sichtbar ist, selbst in den Kirchen, die sich gar nicht so danach orientieren. Das ist nicht nur unsere Vergangenheit, sondern auch unsere Gegenwart. Jesus ist Jude. Und er ist als König der Juden gekreuzigt worden und er kommt als ein solcher wieder. Das heißt, das Jüdische ist Teil unserer DNA. Dort kommt jedenfalls auch unser Gottesdienst her. Gott, die Mitte unseres Lebens, ist die Mitte des Gottesdienstes. Es geht in einem Gottesdienst nicht zuerst um Menschen, sondern es geht zuerst um Gott selber. Und warum ist das so? Weil wir seine Hilfe brauchen. Aber auch deshalb, weil er sagt, in deinem Alltag möchte ich deine Mitte sein. Damit Gott die Mitte in unserem Alltag sein kann, feiern wir ihn als Mitte in unserem Gottesdienst. Um von dieser Ausrichtung auf die Mitte so berührt zu werden, dass ich das für eine Woche oder wann immer der nächste Gottesdienst ist, dass ich das in meinem Alltag sozusagen durchhalte. Sage, Gott, du bist die Mitte. Ich bin mit vielen anderen Menschen zusammen, aber du bist mein Zentrum. Und das soll der Gottesdienst in die Herzen legen. Und deswegen brauche ich eine Erfahrung dieser Mitte im Gottesdienst, damit sie im Alltag meine Mitte sein kann. Also es gibt ein Treffen von Verantwortlichen, kann man sagen, auf diesem Berg Zion. Und es gibt noch etwas zu beobachten. Das finde ich sehr interessant. Also im Allerheiligsten waren ja innen, also an den Wänden, zur Decke hin, Cherubim, kunstvoll und mit Gold und alles sozusagen in den Raum hineingearbeitet. Und die waren so groß, dass sie sozusagen die ganze Raumbreite überspannten. Die Cherubim waren an der Decke und an der Seite. Und ihre Flügel waren so groß, dass der ganze Raum darunter umfasst wurde, gewissermaßen. Und daher kommt der Ausspruch, unter dem Schatten deiner Flügel werde ich jubeln. Das ist ja auch ein Ausspruch, der zu unserem Sonntag passt. Unter dem Schatten deiner Flügel werde ich jubeln. Das heißt, der Jubel gehört in die Gegenwart Gottes. Und jetzt kommt es darauf an. Dieser diese ganze Zeremonie, ich habe noch ein paar andere Sachen zu sagen, aber diese ganze Zeremonie, die hat nicht nur eine äußerliche Seite. Die äußere Einrichtung, die hat Gott vorgegeben. Die Symbolik stammt nicht von den Leuten, sondern Moses sollte, was er gesehen hat, da einarbeiten im Tempel. Also das himmlische Vorbild kriegt ein irdisches Abbild, das ist der Tempel. Aber es blieb nicht bei der äußeren Einrichtung des Hauses. Die war zwar nicht unwichtig, aber das war nur die Hälfte der Miete. Das Entscheidende war, was in diesem Text geschieht. Die Gegenwart Gottes, da komme ich gleich noch drauf. Das heißt, Äußeres und Inneres kommen zusammen. Das Entscheidende an einem Gottesdienst ist nicht nur das Äußere, sondern dass die Gegenwart Gottes eine Versammlung erfüllt, dass der gegenwärtige Christus erfahren wird. Das macht einen Gottesdienst zu einem Gottesdienst. Und dann ist es nicht so ganz erheblich, welche Art von Instrumenten ich jetzt für den Lobpreis nehme. Da kann man auch nach seinen Möglichkeiten gehen. Die hatten übrigens eine Reihe von Instrumenten, das darf uns erstaunen, was da hier alles zum Einsatz gebracht wurde. Also, da gab es Zimbeln, das sind Schlaginstrumente gewesen, also wie unser Schlagzeug zum Beispiel, ne? Psalter, Harfen und Trompeten und alles. Das war alles geeignet, Gott anzubeten. Das nicht die Art der Instrumente ist das Entscheidende, sondern der Einsatz, ihr Einsatz zur Ehre Gottes. Das ist das Entscheidende, dass Gott geehrt wird. Und dann ist es ja noch so, dass die Bundeslade sozusagen an ihren Platz kam. Der Zion wird zum Wohnort Gottes mit der Einweihung dieses Tempels. Ich möchte das nochmal betonen, dass in der Lade die Gebote lagen. Gottes Wort ist verbindlich. In einem Gottesdienst möchte ich die Verbindlichkeit des Wortes Gottes erfahren. Und wir haben in diesen Tagen, wo wir uns das 12-Prophetenbuch angesehen haben, mehrfach die prophetische Stimme gehört, die gesagt hat, ihr Priester, ihr weicht von der Lehre ab. Ihr lest das Richtige vor und legt das Falsche aus. Ich sage es mal so ein bisschen vereinfacht jetzt. Und das geht nicht. Gott meldet sich zu Wort und sagt, das ist nicht euer Recht, mein Wort zu ändern. Das heißt, in einem Gottesdienst will ich Gottes Wort hören, ob es mich jetzt ermutigt oder ob es mich stört. Ob es mich in einer Entscheidung jetzt zu einem Ergebnis führt oder ob ich noch eine Weile warten muss. Ich möchte Gottes Stimme hören. Das ist das Hauptkennzeichen eines Gottesdienstes, nicht das Äußere. Und das Äußere dient diesem Inneren und nicht umgedreht. Das Innere dient nicht dem Äußeren. Die ganze Einrichtung des Tempels dient der Vergegenwärtigung der unsichtbaren geistlichen Wirklichkeit. Die soll erfasst werden. Um die geht es in jedem Gottesdienst. Gott, wir erwarten dich in unserer Mitte. In einer freikirchlichen Gemeinde haben sie das mal so gemacht. Da haben sie immer parallel zum Gottesdienst eine Gebetsgruppe im Keller gehabt. Weil sie gesagt haben, auch der normale Gottesdienst außerhalb von großen Höhepunkten, jetzt mal im Kirchenjahr, der ganz normale Gottesdienst ist ein Ort der Erfahrung seiner Gegenwart. Das ist das Ziel. Da wollen wir hin. Das muss geschehen. Dann werden die Verletzten getröstet und geheilt. Dann werden die Traurigen aufgerichtet. Dann bekommen die, die sich mal ein bisschen verlaufen haben, einen Rückweg gereicht. Es geschieht so viel Seelsorgerliches, wo eine Berührung mit seiner Gegenwart unser Herz erreicht. Es wird zu viel verändert. Wenn wir wüssten, dass vieles sich Sorgen und Kämpfen uns abgenommen wird durch eine einzige Berührung seiner Gegenwart, würden wir diese Gegenwart Gottes noch ganz anders suchen, als wir es tun. Dort ist die Lösung für viele unserer Nöte, für die wir selber keine haben, keine Lösung. Also der Gottesdienst ist etwas Einzigartiges und es gibt Dinge, die tut Gott nur in der Mitte seines Volkes, nicht am Einzelnen. Und deswegen ist die Versammlung zum Gottesdienst so verheißungsvoll. Könnte man sagen, ja, aber ich fühle doch nichts. Wo ist denn hier mein Gefühl? Wo wird denn hier mein Gefühl abgeholt? Da würde ich sagen, darauf kommt es gar nicht an. Gott kann mit Gefühl und ohne Gefühl an dir arbeiten. Seine Gegenwart ist nicht aufs Gefühl getunt. Er kann ohne Gefühl handeln und er kann mit Gefühl handeln. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass sich was ändert. Dass ich die Kraft empfange, den Jesusweg zu gehen. Dass ich anders rausgehe aus einem Gottesdienst, als ich reingegangen bin. Das ist das Entscheidende. Dass Gottes Gegenwart zu mir kommt. Dass ich seiner Liebe neu vergewissert bin. Also, das ist so entscheidend. Und dann wird der Lobpreis erwähnt. Das finde ich so schön. Die Einheit wird betont. Man hörte, als ob eine Stimme oder eine Posaune oder Trompete, also als ob ein Instrument zum Einsatz kommt oder eine Stimme. Die Zisterzienser, der katholische Orden, die machen das deswegen so wegen diesem Text, dass sie nicht mehrstimmig singen, sondern immer nur einstimmig. Weil sie mit dieser Entscheidung, das ist ihre spezielle Wegführung, das muss man nicht für alle Leute so beibehalten. Es gibt auch mehrstimmige Musik, die sehr schön und Gott zur Ehre sein kann. Aber ihnen ist der Gedanke der Einheit wichtig. Und das ist wichtig. Der Lobpreis Gottes wird durch die nicht vorhandene Einheit mehr gestört, als wenn irgendwelche Lieder, die nicht mehr so modern sind, gesungen werden. Es geht um die Frage der Einheit der Herzen, wo Gott in Einheit angebetet wird, offenbart er sich selbst wie in diesem Text. Ich war mal in einer Gemeinde, die hatte keine Einheit. Es war mit Händen zu greifen. Da gab es Gruppen und Kreise, die haben zwar äußerlich in einem Gottesdienst zusammengesessen, die waren aber innerlich gegeneinander. Und ich habe immer gespürt, dass das ist ein Schaden. Dieses Gegeneinander, dieses böse Reden, dieses abgefahrene Blick auf den anderen, damit ehren wir Gott nicht. Ich habe immer empfunden, aber du konntest nicht ändern. Gespräche hatten keinen Sinn mehr, denn alle waren festgelegt. Und da kam es zu einem Gottesdienst. Und ich lasse jetzt alle Einzelheiten weg. Ich weiß nur, in einem Gottesdienst wurden wir zur Buße geführt. Und das war das Ende der Differenzen. Wir haben also die Einheit zueinander in einem Gottesdienst erlebt. Nicht jeder für sich irgendwo, in einem gemeinsamen Gottesdienst. Wenn die Gegenwart Gottes uns berührt und unserem Herzen Augen gibt, dass wir das Geistliche sehen können und nicht nur das Äußere, dann werden wir auch eine Hilfe bekommen, über die Gräben zu kommen, die uns zu schwer und zu weit sind. Und das werde ich nie vergessen. Und übrigens, bei diesem Gottesdienst, ich vergesse sonst häufig, was ich irgendwo gepredigt habe, also fragen Sie mich nicht, ich weiß nichts, aber in diesem Gottesdienst kann ich nicht vergessen, dass es um die Einweihung des Salomonischen Tempels ging. Es war dieser Text, der gleich nach unserem Predigtext kommt, der das entscheidende Wort war, dass die Gemeinde zu einer neuen Einheit zusammengerückt wurde. Nicht durch uns, sondern durch das, was Gott an Gegenwart in diesem Gottesdienst offenbarte, völlig überraschend. Und da habe ich gewusst, das ist die Wirklichkeit, die wir nur gemeinsam empfangen können. Und deswegen sind ritualisierte Formen oder ritualisierte Diskussionen über das, was uns gefällt, nicht der Weg in die Gegenwart Gottes. Wir müssen gucken, was gefällt Gott und wie können wir eine Brücke zu den Menschen bauen. Das ist schon auch wichtig. Aber zuerst muss ein Gottesdienst Gott anbeten und nicht bei unseren Vorstellungen hängen bleiben. Das wäre ungefähr genauso, als wenn Sie einen Gottesdienst danach beurteilen würden, welche Schuhe der Herr Pastor anhat. Da kann man sich verbessern, da kann man alles neu machen. Aber ich glaube nicht, dass das so entscheidend ist für die Gegenwart Gottes. In der Azusa Street ist nicht überrichtet, was sie für Schuhlöffel anhatten, sondern da ging es um die Gegenwart Gottes, die alles verwandelt hat und die bis heute zu Aufbrüchen in der Welt führt. Also, das muss im Zentrum bleiben. Und dann möchte ich zum Schluss noch sagen, wie der Herr, übrigens 120 Priester waren diese Musikgruppe, ja, das waren 120 Leute, Priester, und wie viele Leute waren im Obersaal, als Pfingsten kam? Auch 120. Also die 120 hier, die gesungen und gebetet haben und auf einmal kam, ich würde jetzt mal mit neutestamentlich sagen, kam der Heilige Geist. Es hat sich zu Pfingsten wiederholt. Und deswegen soll jeder Gottesdienst ein kleines Pfingstereignis sein. Das ist das Entscheidende, dass der Geist die Predigt bewegt, dass die Leute, die zuhören, zum Glauben bewegt werden und dass der Herr sein Werk in unserer Mitte tun kann. Das ist eigentlich Gottesdienst. Und wenn man es mal genau nimmt, der Heilige Geist hat sich ja eine Zuhörerschaft organisiert, als es zu Pfingsten losging. Durch seine geräuschvolle Ankunft, ich sage es mal sehr vorsichtig, kamen die ja alle angelaufen, die Neugierigen. Und da hat er einen Gottesdienst für Neugierige gemacht und siehe da, die Zahl derer, die zum Glauben kamen, war nicht gering. Das heißt, wenn Gott in unserer Mitte ist, werden die Leute den hintersten Raum suchen, um dorthin kommen zu können. Das ist das Wichtigste, worauf wir zu achten haben bei jedem Gottesdienst. Und immer dann, wenn unser Blick nur am Äußeren hängen bleibt, also an Herrn Pastor, was man so von dem erwarten kann, wenn der auf der Kanzel steht, wer predigt denn? Ach der, sollte ich zu diesem Gottesdienst gehen, ist dann die nächste Frage. Das heißt also, man macht sich abhängig von menschlichen Qualitäten. Man macht sich abhängig von Äußerlichkeiten. Das ist geistliche Schwachheit, das ist geistlicher Kindergarten. Wo wir hin müssen, ist, dass wir Gott erwarten, der auch durch Menschen zu mir sprechen kann, die mir vielleicht jetzt nicht unbedingt, die in meinen Augen jetzt nicht die größten Sympathieträger sind. Aber wenn ich Gott erwarte, bleibe ich nicht am Menschlichen hängen, bleibe ich auch nicht am Äußerlichen hängen. Da suche ich ihn und ich sage jetzt mal, die Mutter vom Samuel, die hatte einen Priester, Eli, das war eine ziemlich abgefahrene Nummer, um es mal ganz einfach zu sagen. Da war vieles falsch in seinem Leben. Aber Gott hat zu ihr gesprochen. Und der hat gedacht, die ist besoffen. Also der hat nur wirklich keinen Durchblick gehabt. Und trotzdem hat Gott durch ihn zuverlässig gesprochen. Das ist eingetreten, was Gott durch Eli zu ihr gesagt hat. Also jetzt müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen und müssen sagen, das Entscheidende am Gottesdienst ist die Gegenwart Gottes, die ich auch erwarte. Ich erwarte nicht Menschen. Ich erwarte nicht menschliche Qualitäten. Ich erwarte Christus, dass er zu mir spricht. Und wenn wir so in einen Gottesdienst gehen, dann kommt Äußeres und Inneres zusammen. Übrigens hier war es dann so, nachdem der Lobpreis losging und so weiter, da kamen zwei Dinge, eine Wolke und die Herrlichkeit. Das möchte ich noch kurz erwähnen. Die Wolke ist das, was man nach außen sieht. Das erinnert an die Wolkensäule und die Feuersäule, als Israel aus Ägypten ging. Die Wolke stand jetzt über dem Heiligtum. Das heißt, ich bin derselbe, der ich euch bisher geführt habe und ich wohne jetzt hier. Und die Herrlichkeit, das ist jetzt schwer zu übersetzen. Die Herrlichkeit, kann man sagen, ist die Erfahrung der Gegenwart Gottes und die hat verhindert, dass selbst die Priester in den Raum gehen konnten. Was wurde über Jesus gesagt in Johannes 1? Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Das Wort verstehe ich nur auf dem Hintergrund der Tempelerfahrung. Das heißt, Jesus war wie ein wandernder Tempel. In ihm kam die Herrlichkeit zu uns, die eigentlich nur im Tempel war. Er ist sozusagen der Tempel des neuen Bundes. Deswegen ist er das Haupt des Leibes. Aber die Herrlichkeit ist die unmittelbare Gegenwart Gottes. Wenn wir das also zusammenfassen, kann man sagen, wie sieht der richtige Gottesdienst aus? So haben wir begonnen. Es ist die Suche nach seiner Gegenwart. Es ist das Hinhalten unserer Schwachheit. Das darf ich in jeden Gottesdienst mitbringen. Aber es ist auch die Offenheit zu empfangen, anzunehmen, was aus der Gegenwart Gottes heraus mir gesagt wird. So wird mein Leben verwandelt und so wird mein Alltag verändert, dass ich diese Mitteerfahrung in einem Gottesdienst immer neu mache. So, also wenn Sie jetzt nach Hause fahren, was machen Sie beim nächsten Gottesdienst? Ich wünsche Ihnen, dass Sie ihn anders besuchen, als Sie ihn bisher besucht haben. Dass Sie andere Maßstäbe ansetzen. Und dass Sie sagen, ich sehe auch meinen Gottesdienst, was immer da noch an Besonderheiten eine Rolle spielt, zunächst einmal im Licht des Tempels. Ja, denn Jesus, die Gegenwart Jesu heißt immer, der Berg Zion kommt zu uns. Er besucht Schönebeck. Er besucht uns in diesem Gottesdienst und besonders im Heiligen Mahl. Amen. Herr Jesus Christus, dein Sohn ist das Amen zu allen Verheißungen und zu allen Zugängen zu dir, heilige Dreieinigkeit. Wir danken dir, Jesus, dass du das Amen der heiligen Dreieinigkeit bist. Die Vergewisserung, dass deine Gegenwart in unserer Mitte ist. Und so wollen wir dir hinbringen, alle unsere inneren Anliegen und auch Lasten, die wir zu tragen haben, alle offenen Fragen, alles, was uns beschäftigt. Wir suchen dich, Herr, und dein Licht, denn etwas anderes hilft uns nicht. Wir suchen deine Gegenwart und wollen im Anschauen deines Angesichtes auch allen Schwestern und Brüdern vergeben, mit denen wir mal Trouble hatten. Und bevor wir das heilige Mahl einnehmen, Herr, wir wollen sagen, so wie du uns vergeben hast, so vergeben auch wir all denen, denen wir etwas zu vergeben haben. Und wir danken dir, Herr, dass du uns neu begegnen willst. Eine Berührung von dir reicht aus, alles zu verändern, was uns beschwert und bedrängt. So rühmen wir deine Gegenwart. So treten wir in deine Gegenwart, so beten wir dich an und wir rühmen deine Güte und deine Barmherzigkeit. In deiner Güte und in deinem Erbarmen kommst du uns nahe, auch in den Nöten, die uns beschäftigen. Und du hast eine Antwort und dein Sohn ist die Antwort für den Weg, den wir gehen sollen. Und so preisen wir dich mit allen Engeln und mit den himmlischen Chören singen wir das Lob deiner Herrlichkeit.